Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Die Kindheit ist ein ganz großes Thema in der Literatur und ganz besonders im Werk des Schriftstellers Hans-Josef Orthal. Mehr als 70 Bücher hat er schon geschrieben, darunter auch historische Romane, Essays, Journale und auch Lehrbücher übers Schreiben. Denn er hat schließlich mehr als 30 Jahre als Professor für literarisches Schreiben an der Universität in Hildesheim gelehrt. Mir persönlich fallen immer als erstes von ihm große Romane ein, wie Die Erfindung des Lebens, Die Moselreise oder Die Berlinreise, also die Bücher, die von seiner ungewöhnlichen Kindheit, seiner Familie und seiner Sprachfindung erzählen. Und darum geht es auch im neuen Roman von Hans-Josef Orthal. Schwebebahnen heißt er, und ich freue mich sehr, mit ihm darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Herr Orthal.
Ja, hallo, guten Morgen.
In diesem Buch jetzt ist die Hauptfigur Josef, der kleine Mann, so sprechen ihn die Erwachsenen an. Er steht am Anfang des Buchs einem Umzug bevor. Die Familie soll von Köln nach Wuppertal umziehen, weil Josef einen Neuanfang bekommen soll. Erzählen Sie doch bitte mal kurz, warum das nötig geworden ist.
Ja, ich greife zurück also in die eigenen Jahre. Da haben Sie ganz recht, das beginnt also 1958. Das war der Umzug meiner Familie mit meinen Eltern von Köln nach Wuppertal. In Köln war ich eingeschult worden, hatte aber nach Meinung der Schulbehörde es nicht geschafft, in der Klasse weiterzukommen. Man wollte mich ein Jahr später dann einschulen. Und meine Eltern haben dann kurzen Prozess gemacht und sind nach Wuppertal umgezogen, was ja nur eine halbe Stunde von Köln entfernt ist. Und wir haben dann dort eine Mietwohnung bezogen und haben quasi den zweiten Start versucht. Das war für mich sehr interessant, weil ich diese Stadt natürlich überhaupt nicht kannte und viele Dinge in der Stadt sehr merkwürdig und mysteriös waren. Das begann mit der Schwebebahn und ging dann über die Schwimmoper, aber dann auch zu den Schulen weiter. Ich habe dann da die Grundschule und dann die ersten Jahre des Gymnasiums besucht, also bis 1962, 63 war ich dann in Wuppertal. Und diese Zeit, also diese Zeitkapsel, habe ich versucht, in dieser Zeitreise des Romans jetzt zu erzählen.
Und Sie haben da auch sehr genau das ganze Zeitkolorit eingefangen. Also man ist sofort so Anfang der 60er Jahre in den Details, in der Kleidung, wie die Leute sprechen, wie nah noch der Krieg ist, aber auch der Wiederaufbau. Ist das auch so ein bisschen spiegelbildlich, dass es um quasi, sagen wir mal, den Wiederaufbau von Josef geht, aber eben auch in der Zeit dieser Geist so ist?
Ja, absolut. Also es sind ja so zwei Kräfte, die in dieser Zeit wirken. Zum einen wirkt der Zweite Weltkrieg noch stark nach in den Familien, also in den Traumatisierungen, die diese Familien erfahren haben. Menschen waren krank, haben ein Bein verloren, die Familien waren schwer mitgenommen durch die Erlebnisse des Krieges, auch durch die Toten und die Verluste. Und andererseits ist dieser hartnäckige Wille da, nun neu zu beginnen, einen neuen Aufschwung zu nehmen, den Wiederaufbau zu wagen. Und das alles spielt so gegeneinander, nicht? Also das innere Gefühl der starken Depression und der Traumata und das positive Wollen, nicht? Steht in den Familien und in der ganzen Umgebung, in der Gesellschaft dieser 50er, 60er Jahre stark im Vordergrund. Und diese Stimmungen habe ich versucht, in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten einzufangen. Also mich nicht nur auf die Hauptfigur des kleinen Josef zu konzentrieren, sondern so ein Gesellschaftspanorama zu entwickeln, sodass es deutlicher wird, was diese Zeit wirklich bedeutet hat.
Und da ist ja zuallererst mal die Familie, die ist ja, das wissen Leser ihrer Bücher schon sehr besonders. Da ist die Mutter, die man nicht stören darf, wenn sie ihren Gedanken nachgeht, der eigentlich immer fröhliche Vater und eben dazwischen der kleine Mann. Und die sind ja sehr zusammengeschweißt durch ein, sie haben gerade Trauma, eine Depression, ein sehr schweres Leid, was diese Familie zusammenhält. Aber das trennt sie auch ein bisschen von anderen, dachte ich nochmal bei diesem Buch.
Ja, das ist richtig. Also der Knabe, der ist wirklich sehr isoliert in Köln gewesen und muss jetzt eigentlich vor allem aus eigenen Kräften jetzt versuchen, Verbindungen nach außen endlich herzustellen. Und seine große Sehnsucht ist jetzt also ein normaler Schüler zu werden. Also einer, der nicht mehr dauernd beobachtet wird und den man dauernd mit anderen vergleicht und immer sagt, was bist du doch für ein Einzelgänger oder was kannst du alles nicht, sondern ein ganz normaler Schüler zu werden, der nebenbei gut Klavier spielen kann, aber das soll nicht im Vordergrund stehen, sondern er will sich einpassen in die Schule Und er hat dann, das ist für mich ganz wichtig natürlich und zentral gewesen, eine zweite Hauptfigur neben an der Seite. Und das ist ein Mädchen, das gegenüber wohnt und mit dem er Freundschaft schließt. Und die beiden werden dann so ein wenig Verbündete in der Anstrengung, das neue Leben, also den Wiederaufbau zu planen und zu entwickeln. Und es hat mir große Freude gemacht, also jetzt nicht nur die Konzentration auf eine Hauptfigur, sondern die beide als Paar durch den Roman zu führen. Zumal das Mädchen zum Teil auch aus einer Familie kommt, die sizilianische und italienische Wurzeln hat und dadurch noch ein ganz anderes Moment in den Roman hineinkommt. Also im Wiederaufbau auch Fremde kommen jetzt und wollen mitbauen und wollen mithelfen. Das war für mich ein schönes Signal, auf mehreren Gleisen diesen Roman zu erzählen.
Unbedingt. Und auch diese Italien-Sehnsucht, die da ja auch mit den ersten Gastarbeitern und mit den Menschen, die eben aus Italien und aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, die kommt da auch schon so ein bisschen rüber. Ist denn auch in dieser Figur in Mücke und ihren Eltern, die Mutter ist Sizilianerin, ist das schon so der Keim für ihre eigene Italienliebe auch so ein bisschen gesetzt?
Ja, absolut. Denn das sind, wie man so sagen könnte, wahre Hintergründe. Ich habe in der anderen Familie praktisch ein Gegenbild zu dem deutschen Leben erlebt. Auch ein ganz primitiv und einfaches Gegenleben in der Küche. Ne? Bei meinen Eltern die kamen beide aus dem Westerwald, da wurde westerwäldisch gekocht, da gab es Kartoffeln und die entsprechenden Westerwaldspeisen, die man gerne aß. Und dann ging ich hinüber zu der kleinen Freundin und bei der wurde italienisch gekocht. Und dann gab es immer diese zwei Welten, in denen wir lebten. Also beide rivalisierten etwas miteinander, aber das war auch eine sehr schöne Zeit, weil man plötzlich eine ganz andere Kultur mit ihren Liedern, war dann das Radio immer an, mit ihren Canzoni hörte und ich bin quasi in zwei Welten aufgewachsen. In der klassischen Musik, die meine Mutter so liebte und die ich auf dem Klavier spielte und daneben die italienischen Canzoni, die gerade gegenüber in der Küche des anderen Hauses liefen. Und auch die ganzen Gespräche waren immer auf mehreren Gleisen und dieses auf mehreren Gleisen leben ist in dem Bild der Schwebebahnen eingefangen. Nicht? Also Schwebebahnen sind nicht nur die Wuppertaler Verkehrsmittel jetzt, die ja so weltberühmt sind, sondern ist eigentlich auch die Dramaturgie des Romans, dass man nicht zu schwer sich auf der Erde befindet, sondern über die Erde gleitet, also über die Wupper fliegt, diesen kleinen Fluss, der sich durch das Tal schlängelt und gleichzeitig das Gefühl einer Befreiung hat, nicht während der Fahrt von dieser Schwere. Und diese Doppelbödigkeit, die sollte den Roman prägen.
Und da sind ja auch sonst, sagen wir mal jetzt nicht Gegensätze, aber so zwei Paare, so im Duett fast mit der Musik und der Sprache, das sind ja so auch so ihre beiden Felder. Und auch der kleine Josef, der hat schon diese Gaben, er denkt sich ständig Geschichten aus, die er loswerden muss. Er spielt wahnsinnig gern Klavier, das macht ihn ja auch ganz schön einsam. Wie stehen denn eigentlich bei Ihnen diese zwei Ausdrucksfelder so zueinander?
Ja, ich habe später versucht, ich habe ja irgendwann das Klavierspiel leider einstellen müssen wegen Erkrankungen, als ich schon 20 war, aber die beiden Felder sind immer noch eng aufeinander bezogen. Das erlebe ich zum Beispiel auch an Lesungen, wo ich immer noch das Gefühl habe, ich sitze auf einem Klavierhocker und lese den Text vor, als wenn ich Musik machen würde. Und ich habe überhaupt in der Verbindung zur Sprache eine ganz enge Beziehung zum Klanglichen, also zum Rhythmischen und Klanglichen. Also nicht so sehr das inhaltliche Moment nur wichtig, sondern eben vor allem auch das Ausdrucksmoment bis hin zu der Überlegung oder zu dem Gefühl, wie klingen hier Vokale zusammen, wie schnell ist ein Satz, wie langsam muss man jetzt wieder werden. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin einer, der komponiert oder der Sprache improvisiert, mindestens genauso stark wie das inhaltliche Moment des puren Mitteilens von etwas. Das ist keine Mitteilung, sondern es ist im Wesentlichen erstmal Ausdruck, Klang, Rhythmus, Gestalt. Und das geht bei mir eigentlich bis ins Körperliche hinein, sodass ich, wenn ich schreibe, das Gefühl habe, ich höre den Text, also in mir höre ich ihn auf jeden Fall mehrfach, also nicht einfach nur den Verlauf, sondern wirklich als Klanggerüst sogar mit verschiedenen Instrumenten, also mit verschiedenen Klangkörpern. Und das ist eine ganz starke Folge des sehr frühen Klavierunterrichts und wohl auch eine Folge der Tatsache, dass ich seit frühen Jahren ein absolutes Gehör habe, also die gesamte Umwelt sehr stark über das Klangliche wahrnehme. Und das ist natürlich in Sätzen und wie Menschen sprechen besonders tief verankert.
Und das wird auch nochmal sehr deutlich und schön erzählt in diesem Buch. Auch, dass Sie so ein genauer Beobachter sind, das erzählen Sie ja auch immer wieder in den Lehrbüchern übers Schreiben, dass das alles eigentlich mit dem genauen Hinsehen anfängt. Aber wie ist das eben mit den Erinnerungen? Also wenn Sie jetzt ein Buch über den Josef schreiben, der Sie mal waren, wie finden Sie da wieder Zugang? Sie haben ja auch ein riesiges Archiv, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Suchen Sie das auf, um sich da in die Zeit zurückzubegeben oder wie machen Sie das?
Also in dem Fall war das Archiv sehr nützlich. Ich habe natürlich Notizen gehabt aus der Wuppertaler Zeit, weil ich ungefähr genau in diesem Alter begonnen habe, täglich zu schreiben und habe dadurch also viele kleine Szenen aufgeschrieben, die damals stattgefunden haben. Und auf viele konnte ich zurückgreifen und das dann auch im Roman verarbeiten und einsetzen. Aber gleichzeitig wollte ich eben zu der Hauptfigur auch auf Distanz bleiben. Deswegen habe ich den Roman nicht in der Ich-Perspektive geschrieben, sondern in der Er. Also ich habe den kleinen Jungen beobachtet, wie er größer wird. Bin dadurch durch diese Er-Formulierungen auf Distanz zu dieser kleinen Figur gegangen, so als könnte ich mich auch noch mal genauer beobachten, was ich tue und wie ich rede, wie ich erscheine und wie andere mit mir umgehen. Und dadurch ist der Roman wirklich kein großer Text, der nur in der Figur des Jungen versinkt, sondern er ist eigentlich einer, der Bilder zeigt, der ein Bild nach dem anderen aufbaut und der den Leser durch diese Bildergalerie führt.
Ich fand auch, dass das eine interessante Perspektive ist, die Sie gewählt haben, weil man das Gefühl hat, man schaut dem so ein bisschen über die Schulter beim Leben. Wenn Sie selbst das jetzt gemacht haben in Form dieses Romans, was würden Sie denn dem kleinen Jungen, der Sie mal waren, vielleicht mal gern sagen, wenn Sie das heute machen könnten?
Das habe ich jetzt eigentlich im Text getan. Vielleicht noch die wichtige Tatsache, dass ich ja nicht immer im Imperfekt erzähle jetzt, nicht, sondern im Präsens. Also ich erzähle das Leben immer in einzelnen Szenen oder Episoden, die sich jetzt so aneinanderreihen, fast wie Schwebebahnstationen. Die Leute steigen aus, nachdem sie eine kleine Strecke gefahren sind, dann steigen neue wieder ein. Das war eigentlich meine Idee des Schwebens, nicht? Also immer das Publikum und die Gesellschaften zu wechseln, die gerade mit mir im Roman unterwegs sind. Und das aber ganz gegenwärtig zu tun, also im Präsens zu tun, als ereigne es sich gerade jetzt in diesem Moment. Und so war ich einerseits auf Distanz zu dem Jungen, indem ich ihn beobachtet habe, aber andererseits immer sehr drin, also in den Szenen, fast bis in Träume hinein. Also ich habe oft nachts, während ich an dem Roman schrieb, die Fortsetzung in so kleinen Traumelementen erlebt und konnte dann am nächsten Morgen auf so winzige Partikel zurückgreifen, die mir dann plötzlich ganz klar waren, dass es nur so gehen könnte und nicht anders.
Das ist also offenbar ein sehr intensiver Vorgang und ich habe immer den Eindruck, dieses Nachdenken und Erzählen von der Kindheit, das ist offenbar bei Ihnen ein nie abschließbarer Prozess für Ihr Werk, oder?
Ja, ich fühle mich in diesen Zeiten sehr gefordert, also weil das ja sehr schwierige Zeiten waren, aber andererseits diese Zeiten, in denen ich doch mit allen Nerven so gefordert war, etwas Besonderes zu überwinden, also diese Trauer, die in der Familie steckte, zu überwinden oder auch anderen zu helfen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so die Aufgabe hatte, auch für andere da zu sein und mit denen zusammen diese schwierigen Jahre zu überstehen und zu besseren Konditionen für alle zu kommen. Also speziell für meine Eltern war es so. Und ich glaube auch, dass das im, wie man so sagt, realen Leben dann so gewesen ist, dass ich ein bisschen oder sehr stark dann auch für sie die Garantie war, dass es weitergeht oder dass es vorangeht und dass man wieder zu einer größeren Ruhe und Gelassenheit zurückfinden kann.
Hans-Josef Ortheil, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Und der neue Roman von Hans-Josef Ortheil ist unter dem Titel Schwebebahn beim Luchterhand Verlag erschienen und er kostet 24 Euro.